Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 67, Tipps zum Requirements Management mit Word und Excel. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, heute gehe ich mal auf die vielen Hörerfragen zum Requirements Engineering ein, die sich so um Word und Excel drehen. So in den letzten Monaten haben sich immer wieder Hörer mit Fragen gemeldet, unterschiedlichster Art. In ihrem Unternehmen ist es so, dass sie für die Projekte halt eben die Anforderungen oder die Spezifikationen schaffen und aber jetzt kein Requirements Engineering Werkzeug haben und eben versuchen mit Word und Excel da voranzukommen. Und das ist so ein bisschen das, weswegen ich auch heute so die Episode einfach mal unter diesem Aspekt laufen lasse. Was ist denn so die aktuelle Situation? Viele gerade kleine und mittelständische Firmen haben eigentlich in dem Sinne für ihre Projekte oftmals gar nicht so die aufwendigen und großen Tools, wie wir sie vielleicht in großen und komplexen Projekten kennen. Also nutzen viele Firmen eben halt Word oder auch Excel, denn es ist einfach so, diese Requirements Engineering Tools sind in der Regel auch teuer und sie sind meistens auch kompliziert, sprich also nicht so ganz so einfach zu bedienen, und dementsprechend ist das halt so ein Hauptaspekt, warum das Ganze immer noch in diesen traditionellen Word oder Excel Werkzeugen gemacht wird. Dazu kommt häufig auch, dass eben halt die, ich sag mal, fachliche Ausbildung fehlt. Also was ist denn überhaupt Requirements Engineering? Was bedeutet das alles dahinter? Sodass an dieser Stelle einfach die Firmen das nehmen, was sie haben, und das ist in der Regel Microsoft Office, und damit eben versuchen, ihre Requirements zusammenzubauen. Und so ist halt für mich so das Ziel dieser Episode heute eben, euch also ein bisschen ein How-To rüberzugeben, wie ihr Spezifikationen mit Word handhaben könnt und vor allem eben halt auch ein paar wirkungsvolle Tipps geben, die euch mit Sicherheit da an der Stelle helfen werden. Ich habe, bevor wir gleich einsteigen, noch ein paar ganz kleine, aber tolle Hinweise an euch. Und zwar, wir haben einen Termin für das Systems Engineering Barcamp, das Systems Camp in Berlin. Und zwar am 1.2.2014, einen Samstag, werden wir in Berlin das nächste Barcamp veranstalten. Die Hörer-Community dort aus Berlin ist sehr aktiv und ganz fleißig dabei. Ich freue mich schon sehr. Wir hatten die Kickoff-Telco jetzt letzte Woche, Mitte, Ende Oktober, und haben dort besprochen, wie wir vorangehen. Thomas und ich waren mit dabei. Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrung aus Köln weiter. Und der Stefan und der Nils sind da ganz aktiv und schieben gemeinsam mit uns dieses Thema nach vorne. Wir haben uns festgelegt auf den 1.2., diesen Samstag in Berlin. Der Ort ist in Berlin nämlich dann kein großes Event. Die anderen Termine haben wir einige große parallele Events gehabt, wo wir gedacht haben, ist vielleicht nicht so günstig, dort das Barcamp zu machen an dem Wochenende, weil dann eben halt Hotel und Übernachtung und auch Räumlichkeiten und so weiter nicht so ganz so einfach sind. An dem 1.2., an dem Samstag, ist es eben halt relativ wenig, nichts Offizielles angeschlagen, so dass wir gesagt haben, wir nehmen diesen Termin. Und das ist das, weswegen ich mich tierisch freue. Das nächste Systems Camp ist wieder am Start und wir werden dort mit Sicherheit wieder einen super spannenden Tag haben, so wie wir ihn ja auch im Juli beim ersten Systems Camp in Köln hatten. Ja, und parallel dazu eben habe ich auch mein Seminar, was ich immer schon wieder angekündigt habe in den Episoden, jetzt auch fixiert, und zwar das Lean Systems Engineering Seminar am Donnerstag und am Freitag. Vorher, also am 30. und am 31.01.2014, auch in Berlin. Und alles Weitere zum Barcamp, zum Seminar und so weiter, was da Ende Januar dann stattfinden wird in Berlin, werde ich euch am Ende der Episode geben. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Tipps zum Requirements Management mit Word und Excel. Bevor ich gleich so ein bisschen einsteigen werde in das Thema, habe ich noch mal am Anfang so ein paar Begriffsklärungen und ein bisschen Hintergrundwissen, einfach nochmal für die Hörer, die vielleicht andere Episoden noch nicht gehört haben oder gerade erst so einsteigen in den Podcast. Also zunächst einfach mal ist ein ganz wichtiger Punkt, wir unterscheiden bei Spezifikationen von verschiedenen Ebenen. Und zwar fängt das halt ganz oben an, die oberste Ebene, das sogenannte Customer Level. Also das ist quasi die Ebene, wo alle Lasten aus Sicht des Kunden oder der Kundengruppe Gruppen, nenne ich es jetzt mal, entsprechend vorhanden sind. Das ist die oberste Ebene. Dann als die nächste Ebene, die zweite Ebene, von der ich immer mal wieder auch reden werde, ist halt die Systemebene. Das ist im Prinzip die Ebene, die sich das gesamte System betrachtet, die das gesamte System betrachtet, in dem Sinne, dass wir eben auf der einen Seite halt eine Spezifikation haben, die die Anforderung beinhaltet, plus eine Spezifikation, die die Architektur beinhaltet. Da, was halt aber wichtig ist zu verstehen, oberste Ebene Kunde, zweite Ebene System. Sprich also einen sehr generellen Überblick haben über das Ganze und auch die entsprechenden Requirements. Und dann gibt es noch die nächste Ebene, beispielsweise Software oder beispielsweise Elektronik oder beispielsweise Konstruktion, die eben dann als dritte Ebene vorhanden sind, wo dann wir auch wieder von Spezifikationen reden. Und neben diesen drei Ebenen, Kundenebene, Systemebene und Technologieebene, so wird die dritte Ebene genannt, gibt es eben halt auch nochmal zwei verschiedene grundsätzliche Sichten bei Spezifikationen. Die eine Sicht ist die sogenannte Problemsicht. Das bedeutet, das ist im Prinzip eine Beschreibung des Problems, und zwar die Anforderungen, in Bezug auf dieses Problem. Dann gibt es noch die zweite Sicht, das ist die Lösungssicht. Hier beschreiben wir die Anforderungen bezogen auf die Lösung. Das ist ganz wichtig, deswegen erwähne ich es auch immer wieder in den Episoden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sichten auf Anforderungen. Das eine ist wirklich eine Problemsicht, wo ich nur Funktionen und nicht funktionale Anforderungen reinschreibe. Das zweite ist ein Dokument, wo ich die Lösung beschreibe, sprich also Komponenten und welche Anforderungen diese Komponenten dann übernehmen. Einfach nur nochmal so als Begriffe, falls ich das nachher immer wieder erwähne. Wer noch mehr wissen will dazu, ich habe mittlerweile reichlich Episoden online gestellt. Natürlich zu Beginn Episode 7, Lasten versus Pflichtenheft, wo ich überhaupt mal auf diese ganze Struktur und die verschiedenen Arten eingehe. Dann Episode 29 und 30, wo ich explizit auf die beiden Dokumente auf der Systemebene eingehe. Die Requirement-Spezifikation, also System-Requirement-Spezifikation und System-Architecture-Spezifikation oder Spezifikation. Und dann gibt es noch weitere Episoden, wo ich auf DOS eingehe, wo ich darauf eingehe, wie man Lastenhefte bewerten kann und. Ich habe die alle mal in Shownotes gepackt von der heutigen Episode. Also schaut einfach mal rein, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Ja, ich steige mal so mit dem ersten Punkt ein. Und das erste, wo sehr viel Sinn macht, Gedanken zuzumachen, ist eben, welche Spezifikation brauche ich überhaupt? Ich habe ja eben eingangs erzählt, es gibt eben diese beiden Sichten, Problem und Lösung, und dann gibt es noch diese Ebenen. Das heißt, wir reden da ja je nachdem um mindestens 6 verschiedene Spezifikationen, wahrscheinlich ja noch mehr. Das ist auch das, was so mein Alltag begleitet. Also wir haben eine Menge verschiedener Spezifikationen in so sehr komplexen Systemen. Und gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es so, welche Spezifikation brauche ich überhaupt davon? Das sind auch immer wieder Fragen, die mich erreichen. Und mal so ein paar Punkte, die ich mir dann typischerweise stellen würde, wenn es darum geht, eben das zu fixieren. Das erste ist, wie komplex ist das System? Welche Komplexität hat das System? Reden wir über ein relativ klar abgrenzbares, überschaubares System? Oder ist es wirklich ein sehr komplexes System mit hohen Interaktionen zu anderen Systemen? Das ist etwas, was für mich schon mal so ein erster Indikator wäre, um zu überlegen, welche Spezifikationen brauchen wir. Das zweite, was ich dann so als Frage einfach mal mitformuliere, ist, gibt es überhaupt ein Lastenheft vom Kunden? Also habt ihr einen externen Kunden, jemand, der auf euch zukommt und euch auf den Tisch legt, ein Lastenheft und sagt, so, das will ich haben? Oder gibt es ein Lastenheft vom Produktmanagement? Das ist ja auch üblich, ja, dass es irgendwo ein Produktmanagement, Marketing oder Vertrieb, irgendwie so eine Abteilung gibt, die der Entwicklung sagt, ja, aber wir brauchen das und das und das für die zukünftige Generation unserer Produkte. Also gibt es Lastenhefte irgendwo? Ist überhaupt irgendwas in der Form vorhanden? Dann ein Punkt, der mit hineinspielt in diese Frage, ist eben, welche Vorgaben durch Normen habe ich? Je nachdem, in welchem Kontext ich nämlich unterwegs bin, habe ich gewisse Normen einzuhalten. Also gerade im Automotive beispielsweise haben wir Safety-Normen. In Medizintechnik gibt es sowas Ähnliches auch. Also das sind dann Branchen, wo einfach durch die Normen schon gewisse Spezifikationen definiert sind. Ein weiterer Punkt, eine weitere Frage ist eben, wie oft betrifft mich dieses Thema? habe ich damit vielleicht mal so alle 6 Monate zu tun, weil ich ein sehr überschaubares System und sehr überschaubares Produkt habe und wir sind vielleicht nur 5 Kollegen? Oder ist das etwas, was so richtig kontinuierlich immer wieder sehr intensiv hineinspielt in die Entwicklung? So, dass ich eben aufgrund dieser verschiedenen Fragen die Komplexität des Systems, gibt es ein Lastenheft vom Kunden, gibt es ein Produktmanagement, ein Lastenheft vom Produktmanagement, gibt es irgendwelche Vorgaben durch Normen und wie oft trifft mich dieses Thema, eigentlich eine sehr pragmatische Antwort geben kann auf die generelle Frage, welche Spezifikationen brauche ich? Und zwar, ich glaube, und das ist auch so der übliche Alltag. Ich weiß jetzt, die Qualitäter, die den Podcast hören und aus meiner Branche kommen, werden mich jetzt erschlagen. Aber nehmt einfach mindestens mal ein Lastenheft und eine Systemarchitekturspezifikation. Alle anderen Spezifikationen sind auch wichtig, aber diese beiden sind die wichtigsten. Warum? Ganz einfach. Ein Lastenheft ist eine Vereinbarung eines Dritten von außen über die Lasten an das System. Ja, das ist das Wünsch dir was. Ich formuliere das ja auch immer sehr klar in den Episoden. Aber je nachdem, wie groß oder wie klein ihr eben in eurem Unternehmen seid, ist das Lastenheft etwas, was ihr gemeinsam erstellt mit dem Produktmanagement oder eben dem Kunden. Und wenn ihr darauf achtet, das ist der zweite Aspekt, warum ich sage, Lastenheft ist wichtig. Das Lastenheft ist ein Dokument, was eben in dieser Problemsicht lebt. Ja, das heißt, ihr schafft dort ein Lastenheft, eine Spezifikation gemeinsam mit eurem Kunden oder eurem Produktmanagement, was die Problembeschreibung beinhaltet, wo ihr am Ende des Tages auch auf beiden Seiten 100%ig gemeinsam euch vereinbart habt, dass er sagt, das ist das, was wir eigentlich machen wollen. 100%ig vereinbart ist ganz wichtig. Auch die Fragen habe ich immer wieder. Ein Lastenheft wird nie 100%ig fertig sein, bevor ihr beginnt zu entwickeln. Alle Spezifikationen, egal auf welcher Ebene, egal in welchen Sichten, die in solchen komplexen Entwicklungsprojekten genutzt werden, sind lebende Dokumente. Wir stehen am Anfang eines Projektes, was 1 oder 1,5 Jahre Entwicklungszeit hat und wir kennen unsere Zukunft noch nicht. Wir sind auch oft technologisch mit neuen Ideen und neuen Konzepten unterwegs. Das heißt, wir sind ein Stück weit auf völlig neuem Terrain unterwegs und so werden auch Spezifikationen leben und mitwachsen und mit ihre Reife erhöhen mit der Zeit. Also geht nicht davon aus, dass das Lastenheft 100% fertig sein muss. Es muss nur 100% vereinbart sein, dass es gut ist, ausreichend gut, so wie es jetzt gerade ist, um die Entwicklung zu starten. Also sprich mindestens ein Lastenheft, also sprich ein Dokument aus der Problemsicht und zwar das alleroberste. Wie ihr da hinkommt, habe ich auch in mehreren Episoden immer wieder besprochen. Da kann ich euch sehr empfehlen, die Episode 64, 3 Möglichkeiten im Umgang mit Lastenheften. Da gehe ich sehr intensiv darauf ein, wie ihr eben ein Lastenheft erstellen könnt. Egal, ob ihr schon irgendwas habt vorher, was ihr dann erweitert, oder ihr habt kein Lastenheft, aber habt ein bestehendes System, oder ihr habt eine komplett neue Geschichte vor der Brust. Also das ist so das eine. Die eine Spezifikation, die ich kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr ans Herz lege, denn ohne das wird es ganz, ganz schwierig. Die zweite Spezifikation, die ich ja auch eben gerade erwähnt habe, ist die Systemarchitekturspezifikation. Da beschreibe ich die Lösung. Das ist der Grund, warum ich eben dieses Dokument für auch unglaublich wichtig halte. Dieses ist ein Dokument auf der Systemebene, also wir schauen uns das gesamte System an. Im mechatronischen Umfeld eben halt auch die Elektronik und die Software und die Mechanik, all die ganzen Domänen. Und dieses Dokument ist quasi so die Blaupause dessen, was ich entwickeln will. Da werden auch Requirements reingeschrieben. Und wenn wir die Prozesse so durchgehen, wie es üblich ist bei uns zum Beispiel in der Automobilbranche, dann entsteht auch dieses Dokument mit. Da haben wir aber halt die Prozessschritte zwischen dem Lastenheft, was wir bekommen, und der Systemarchitekturspezifikation, die wir dann erstellen, noch mehrere Spezifikationen dazwischen, aber für euch, gerade wenn ihr in so einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen seid, was vielleicht ein sehr überschaubares System hat, ist das eigentlich für die konkrete Umsetzung ein wichtiges Dokument, die Systemarchitekturspezifikation, weil ihr nämlich das große Bild damit beschreibt. Und das Schöne an dieser Systemarchitekturspezifikation ist, und das ist auch immer meine Erfahrung, wenn ich im Troubleshooting unterwegs bin, das ist das erste Dokument, was ich schaffe, wenn diese ganze Ebene fehlt. Ich schaffe im Prinzip die Beschreibung, was zu entwickeln ist. Und das wiederum führt dazu, dass wenn ihr dieses Dokument jemand anderes, einem neuen Kollegen im Team geben müsst oder könnt, dann ist er in der Lage, zu sehr schnell zu verstehen, was da eigentlich überhaupt entwickelt werden soll. Also die Antwort, welche Spezifikation brauche ich, ist sehr individuell auf eure Bedürfnisse. Aber meine Empfehlung ist mindestens ein Lastenheft, ein gemeinsam abgestimmtes Lastenheft, also eine Beschreibung aus der Problemsicht, und mindestens eine Systemarchitekturspezifikation, also eine Beschreibung aus der Lösungssicht. Gut. Die zweite Frage, die auch immer wieder auf mich zukommt, ist, wie organisiere ich eigentlich meine Spezifikation? Und da kommen wir jetzt so in das Thema Tool. Und was ich euch empfehlen kann an dieser Stelle aus der Erfahrung über die Jahre auch, wenn ihr keine Requirements Engineering Werkzeuge habt, dann nutzt lieber Word als Excel. Der Hintergrund ist relativ einfach. Zum einen ist es so, dass Excel eben relativ schnell ganz viele Untertabellen produziert und auch gleichzeitig verlockend ist, über irgendwelche Makros dann auch noch so eine Pseudo-Traceability einzubauen. Und an dieser Stelle geht Excel meiner Erfahrung nach ganz schnell nach hinten los. Und es gibt noch einen ganz pragmatischen Grund, warum Excel nicht funktioniert. Ich kann in die Excel-Tabellen keine Bilder reinkopieren. Und das ist etwas, was natürlich blöd ist, wenn ich ein beschreibendes Bild habe für mein System und ich kann es eben halt in der Spezifikation nicht darstellen. Hinzu kommt, dass der, ich sag mal, Ausdruck einer Excel-Tabelle in ein PDF beispielsweise, um es einem Kunden oder einem Dritten oder wem auch immer zu geben, bedeutend aufwendiger ist als bei Word, weil Word hat schon das Format, ähnlich wie PDF, von der Dimension her. Und bei Excel kommt es halt sehr häufig vor, dass ich irgendwie erstmal meine ganzen Blätter anpassen muss, die Spaltenbreite und so weiter und so weiter. Also meine Empfehlung aus der Praxis ist, nutzt lieber Word, aber ihr könnt in Word dann anschließend mit Spalten arbeiten. Ich werde euch das nachher nochmal genauer erklären. Also Word als Excel. Zweiter Punkt, Modularisierung. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben den hatte ich auch schon in einer der vorherigen Episoden angesprochen, ist, versucht dann eure Spezifikationen zu modularisieren. Also nehmt im Prinzip ein Word-Dokument, wo ihr quasi das Inhaltsverzeichnis und so die dokumentenspezifischen Informationen reinpackt für die Spezifikation und dann die ganzen relevanten einzelnen Kapitel, die ihr in dem Dokument habt, in eigene Word-Files legen, also eigene Doc-Files legen. Jetzt nicht jedes Unterkapitel, damit Sinn und Verstand halt zu schauen, was macht Sinn, zusammen in einem Word-File zu packen. Aber schaut, dass ihr euch an dieser Stelle eben das Ganze mit Sinn und Verstand modular aufbaut. Das hat den ganz großen Vorteil. Zum einen können mehrere Kollegen gleichzeitig an unterschiedlichen Kapiteln arbeiten, ohne dass sie sich gegenseitig behaken und ihr hinterher ganz aufwendig wieder das Ganze zusammenführen müsst. Und zum Zweiten ist es so, dass Word dann deutlich schneller ist. Gerade wenn ihr diese Dateien irgendwo auf einem Netzlaufwerk in der Firma liegen habt, ist es dann unglaublich mühselig, ein 10, 20, 30 Megabyte großes Word-Dokument überhaupt zu öffnen. So könnt ihr das relativ kleine Kapitel öffnen und dort drin auch arbeiten. Das ist so ein Punkt, warum aus meiner Sicht Modularisierung extrem viel Sinn macht und es eben halt sehr schön darüber abzubilden ist. Eine weitere Geschichte, die damit zusammenhängt, ist halt die Versionierung. Also schaut, dass ihr eure Files irgendwo ablegt, die und die Möglichkeit habt, das zu versionieren. Versionieren bedeutet, ihr könnt alte Stände wieder zurückholen. Das hat den großen Vorteil, dass ihr irgendwann mal schauen könnt, okay, ab wann haben wir denn ein Requirement rausgeschmissen oder warum haben wir überhaupt dieses dazugefügt, wann haben wir das vorher nicht gehabt. Das ist so die Geschichte mit dem Versionsmanagement. Gleichzeitig habt ihr natürlich dann auch oft eine Sicherungskopie, da dieses Versionsmanagement natürlich beinhaltet, dass irgendwo auch das Ganze in eurem Server, in eurer Infrastruktur von der Firma liegt und es dann gleich mit einem Backup läuft. Dieses Versionsmanagement könnt ihr unterschiedlich machen. Die einfachste Geschichte ist eben halt zum Beispiel über Subversion und dementsprechende Free-Tools das abzubilden. Das integriert sich sehr schön in die klassischen Explorer-Sicht von Windows oder auch, wenn ihr Mac nutzt, dann halt auch in den Finder. Damit habt ihr die Möglichkeit, sehr schön zu versionieren und eben halt auch jedes Mal ein- und auszuchecken, sodass ihr entsprechend auch Kommentare hinterlassen könnt, warum es jetzt eine neue Version gibt. Ein weiterer Punkt bei der ganzen Organisation von Spezifikationen ist eben halt Vergleichbarkeit schaffen, Strukturen. Und zwar an dieser Stelle kann ich sehr empfehlen, vereinbart gemeinsame Strukturen für eure Word-Dokumente. Das hat den großen Vorteil, dass später diese Strukturen von allen immer ähnlich oder gleich verständlich sind. Ihr könnt da gerne die Templates nehmen, die ich in den Episoden 29 und 30 online gestellt habe. Das sind meine Templates für die System Requirements und System Architecture Specification und das dann entsprechend euch anpassen, so wie ihr es dann eben für euch braucht. Aber ganz wichtig ist eben diese Vergleichbarkeit schaffen. Da habt ihr nämlich auch noch den großen Vorteil, dass ihr mit anderen Teams auch eure Erfahrungen austauschen könnt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel alle immer das gleiche Kapitel habt zu einer Basistechnologie, die ihr über alle verschiedenen Produkte in eurem Unternehmen einsetzt, dann könnt ihr eben halt gemeinsam sagen, das ist unser Kapitel für die Basistechnologie, die Anforderungen dafür, und da verweisen wir immer alle drauf und verändern das nur gemeinsam. Eine Möglichkeit zum Beispiel bei dieser Vergleichbarkeit. Außerdem ist es so bei der Vergleichbarkeit auch, dass die Kollegen, die das reviewen, dann viel schneller verstehen, weil sie kennen die Struktur und den Sinn dahinter. Jetzt komme ich zu dem Thema Word mit Spalten. Und zwar, ihr könnt in Word ja eine Tabelle anlegen. Und zwar eine Tabelle, nicht Excel View, sondern eine Tabelle, ganz pragmatisch, eine ganz simple Tabelle. Das macht sehr viel Sinn. Ich empfehle da immer sehr mit vier Spalten zu arbeiten. Die erste Spalte ist der Requirement Text, also das Statement. Zweite Spalte ist der Requirements Typ, also ist das eine Anforderung oder ist das eine Bemerkung zu einer Anforderung oder ist das eine Überschrift oder ist das eben halt ein Dokumentenanforderung, also sprich, ist das, um es für den Leser klar zu machen, das, was ich da in die erste Spalte reingeschrieben habe, den Satz, den meinte ich so, also sprich, Requirements Typ. Die dritte Spalte ist der Status, da könnt ihr dann entsprechend immer reinschreiben, was für einen Stand dann hat, also noch nicht angefasst oder in Arbeit oder in Review oder freigegeben. Beispielsweise. Und die vierte Spalte empfehle ich sehr, ist aber selten, dass ich sie sehe, ist der Testlevel. Also für einen Systemingenieur gehört es sich, dass er für den Kollegen auf der Testseite eben auch einen Vorschlag macht, wo auf welcher Ebene er diese Anforderungen abtesten kann. Das hat mehrere Hintergründe. Ich habe das ja auch in einigen Episoden immer wieder erklärt. Ganz kurz zusammengefasst, für mich als Systemingenieur hat es nämlich auch den schönen Vorteil, wenn ich Schwierigkeiten habe, dem Systemtester zu sagen, auf welcher Ebene er das bitte abtesten soll, dann merke ich, dass ich meine Anforderungen schlecht geschrieben habe und möglicherweise zwei Anforderungen in einem Satz packe. Also diese vier Spalten könnt ihr einfach anlegen, immer in so einem Kapitel, und dann könnt ihr da reinschreiben. Was ganz wichtig ist, wenn ihr mit Word arbeitet, Word verleitet oftmals ganz schnell zu Prosa. Also schreibt bitte keine Prosa. Ich kann euch sehr empfehlen, nutzt die Requirements Engineering Grammatik, um eben halt diese Sätze entsprechend zu strukturieren. Also am Anfang, je nachdem, eine sogenannte Condition, also eine Kondition, sage ich jetzt mal, also wenn die Temperatur über 80 Grad ist, muss das System das Ventil öffnen. Ja, das heißt, am Anfang ist ein When-Statement, also eine Condition. Das kommt nicht immer vor bei einem Anforderungssatz, aber das ist wichtig, wenn ihr sie habt, dass ihr dann da entsprechend drauf da was reinschreiben könnt. Dann das zweite ist das Objekt, was ich damit bezeichne in diesem Satz. In diesem Fall war es jetzt das System oder die Lampe oder was auch immer. Also das, an wen ich jetzt diese Anforderungen richte. Dann könnt ihr entsprechend einen sogenannten Schweregrad der Anforderung definieren. Das heißt, typischerweise haben wir so drei Level davon. Das heißt, das ist eine absolut klare, hundertprozentige Vorgabe. Das muss sein, sollte und kann wären zum Beispiel eine Möglichkeit. Die Firmen sind da unterschiedlich. Manche haben auch vier Level, deswegen es gibt da sehr unterschiedliche Definitionen. Aber im Grunde gibt es immer muss, das heißt, 100% zu erfüllen. Dann gibt es sollte, das ist dann zu einer hohen, wahrscheinlich, also zu einem hohen Grad zu erfüllen, kann aber auch eine ähnlich gelagerte Lösung sein, diese Anforderung, und kann ist eine Empfehlung, muss aber nicht. Also eben diese Requirements-Grammatik und dann eben die Aktion, die dann hinten dran kommt, also das Ventil öffnen. Nochmal, Condition, wenn die Temperatur über 80 Grad ist, Objekt, das System, Einstufung, muss, Aktion, das Ventil öffnen. Ich glaube, jetzt habe ich grammatikalisch was umgedreht. Ich glaube, das muss und das System gerade, aber ich mache das hier gerade so in Gedanken für den Podcast. Aber ihr merkt schon, also es gibt halt so eine sogenannte Requirements Engineering Grammatik. Chris Rupp hat ein sehr intensives, sehr gutes Buch dazu geschrieben. Ich empfehle euch das sehr. Oder googelt einfach mal so ein bisschen nach dem Thema Requirements Struktur. Da findet ihr das auch im Netz. Warum ich das beschreibe, es hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, Anforderungen sind interpretierbar, gerade wenn wir sie verschriftlichen. Und durch diese Art des Satzbaus haben wir die Möglichkeit, eben Anforderungen viel, viel klarer zu formulieren und immer auch nur eine Anforderung da rein zu formulieren. Auch wenn sie später das Dokument ein bisschen blöd liest, weil eigentlich immer jeder Satz genau die gleiche Form hat, aber wir schreiben ja in dem Sinne keinen unterhaltenen Roman, sondern versuchen ein technisches Problem zu spezifizieren und dem entgegen macht diese Grammatik dann sehr viel Sinn. Plus sie hat den großen Vorteil, wir können, wenn wir sie einsetzen, auch unsere Testbarkeit erhöhen, weil also ein Systemtester oder Softwaretester kann eben relativ klar darauf einen Testfall definieren. Er erhöht die Temperatur auf 79 Grad, da soll das Ventil noch zu sein. Er erhöht die Temperatur auf 80 Grad, da soll das Ventil auf sein. Er erhöht die Temperatur auf 81 Grad, da soll das Ventil auch auf sein. Also so kann er zum Beispiel relativ simpel Grenztests machen. Und. Also diese Art der Grammatik macht sehr viel Sinn. Also keine Prosa, versucht diese Grammatik zu nutzen. Was ist noch wichtig, wenn wir so Spezifikationen haben und alles unter diesem Punkt, wie organisiere ich eben Spezifikationen? Vergebt keine Requirements-IDs. Das ist etwas, was sehr verlockend ist, gerade wenn ihr so anfangt. Ich kenne das selber, aber ihr werdet früher oder später total in Teufelsküche damit kommen. Der Grund ist relativ einfach. Ihr setzt den ersten Schwung an Requirements in einem Dokument auf und nummeriert sie durch. Jetzt gebt ihr das Dokument eurem Kollegen zum Review. Er kommt zurück, hat ein paar Änderungen und ein paar Ergänzungen. Also ist es relativ klar, okay, da packe ich jetzt noch ein Requirement irgendwo dazwischen. Das heißt, dieses Requirement dazwischen hat dann die höchste Nummer, die letzte ID, die ihr vergibt. Ja, und dann packt ihr irgendwo noch ein Requirement dazwischen, das hat dann die nächsthöhere Nummer, die letzte ID, die ihr vergibt und so weiter und so weiter. Nach ein paar Monaten ist es unglaublich schwierig herauszufinden, was denn die letzte höchste ID war, die vergeben worden ist, um dann noch, wenn ihr was dazufügt, wieder eine korrekte Nummerierung zu haben. Das heißt, lasst es lieber weg. Ja, das ist etwas, was die Tools automatisch machen. Word macht das nicht. Dementsprechend kommt ihr da eigentlich nur total durcheinander. Ein zweiter Punkt ist das ganze Thema Traceability. Ja, ich weiß, Traceability ist wichtig und ich rede auch immer wieder darüber. Und wir machen das auch mit den Werkzeugen. Aber wenn ihr Word habt, dann ist Traceability nicht einbaubar. Es ist etwas, was einfach halt ein Fakt ist. Traceability herzustellen ist furchtbar schwierig. Und wenn ihr Excel nutzt, deswegen rate ich gerade von Excel auch so sehr ab, dann lieber Word. Excel verleitet geradezu, eine Traceability zu machen. Aber das wird in einem totalen Chaos enden. Also keine IDs, keine Traceability. Etwas, was ihr auch nicht habt, wenn ihr nur Word nutzt, ist eben halt keine Reports. Ich meine, ihr könnt zwar so ein paar Skripte laufen lassen, auch in Word, das funktioniert, das habe ich auch schon gesehen. Ist auch völlig okay, aber wir können, wenn wir halt Requirements-Management-Werkzeuge einsetzen und da drüber alles laufen lassen, auch noch sehr ausführliche Reports machen, um eben halt mit so Funktionen Dinge rauszufischen, wie da sind Requirements drin, die sind nicht verlinkt oder da sind Requirements, die sind nicht zugeordnet und. Also da gibt es diverse Möglichkeiten an Reports zu machen. Also diese ganzen Sachen bitte nicht machen, keine IDs, keine Traceability und versucht auch gar nicht erst Reports aufzubauen. Und wo ich gerade so dabei bin, bitte baut keine eigenen Tools. Ich habe jetzt mittlerweile einige Firmen gesehen, die haben eigentlich so angefangen mit Word und Excel und irgendwann kam ein Kollege und sagte, ja, ich kann ja hier mal in Office die Makros nutzen, da können wir mit Visual Basic programmieren und dann hat er angefangen, eben mehr und mehr und mehr das Ganze anzupassen auf die Bedürfnisse, um das Requirements Management zu machen, aber eigentlich baut er mit Tools und ganz ehrlich, dann ist der Kauf von Lizenzen viel, viel günstiger, als wenn ein Kollege über 3 Jahre hinweg da irgendwie versucht, was zusammenzubauen, bis hin, dass irgendwann mal die Erkenntnis kommt, jetzt sind wir mit den Möglichkeiten hier am Ende, jetzt müssten wir eigentlich Dinge implementieren, die das Ganze zu einer richtigen Tool-Suite machen und dementsprechend macht es dann keinen Sinn. Also von Anfang an ganz klar sagen, wir nutzen Word, ja, wir nutzen Word mit viel Sinn und Verstand und den Empfehlungen, auch das, was ich hier weitergegeben habe, aber es wird niemals ein Tool werden. Es ist einfach dieses Werkzeug Word und damit hat es sich. Und bitte baut keine eigenen Tools daraus. Ja, das war der zweite Punkt. Wie organisiere ich eben meine Spezifikation? Ein dritter Punkt, den ich mit euch besprechen möchte, ist eigentlich, wer ist eigentlich verantwortlich für die Spezifikation? Das ist ein Punkt, der ist ganz wichtig. Der kommt gerade in diesem Kontext noch viel wichtiger, noch viel mehr dazu. Das hat den Hintergrund, bei uns, wenn wir Requirements Management Werkzeuge einsetzen, gibt es Logins und damit eindeutige Benutzer. Das habt ihr aber nicht. Ihr habt mit Word ja, das kann ja eigentlich jeder aufmachen, der die Zugriffsrechte auf dieses Laufwerk hat. Dementsprechend macht es sehr viel Sinn, eben zu sagen, klare Rollen zu vergeben. Also Rollen im Sinne, wer ist verantwortlich für das Dokument, wer ist verantwortlich für die Freigabe und so weiter und so weiter. Also legt diese Rollen feste und vergebt sie auch klar. Das ist für das ist eine Person genau diese Rolle oder mehrere Rollen auf dem Hut hat und damit verantwortlich ist für das, was da geschieht. Mit in diesem ganzen Kontext zusammenhängt auch das ganze Thema Review. Eins eurer stärksten Waffen, gerade wenn ihr Word nutzt und nicht Requirements Management Werkzeuge, sind Reviews. Die Reviews sind elementar wichtig. Ich habe dazu ja eine eigene Episode gemacht, die Episode 13, Geheimwaffe Reviews, wo ich sehr intensiv auf diese Form, auf den vier verschiedenen Formen von Reviews eingegangen bin. Und ich empfehle euch das sehr. Also nutzt dann auch wirklich Reviews. Und was auch mit diesem Punkt zusammenhängt, der Verantwortung, ist eben Freigaben. Nichts ist schlimmer, als Dokumente zu haben, die in irgendeinem Vorabstand hängen. Gebt diese Dokumente frei und da könnt ihr wunderbar auch die Reviews nutzen. Das heißt, wenn ihr ein Review gemacht habt und die Feedbacks alle eingebaut habt in euer Word-Dokument, dann ist es freigegeben automatisch. Das ist eine relativ einfache Vereinbarung, die ihr mit allen Leuten eben entsprechend vereinbaren könnt. Und also das ist das, was ich so unter diesem ganzen Punkt, wer ist für die Spezifikationen verantwortlich, einfach mal packen wollte. Jetzt kommt auch häufig immer wieder die nächste Frage auf mich zu und die ist, was können wir eigentlich so gewinnen, wenn wir auf ein Requirements-Tool umstellen? Also, ich sag mal, analog zu dem, was ich eben gesagt habe, natürlich gewinnt ihr einen ganz großen Vorteil, das ist diese Traceability, also die Möglichkeit der Nachverfolgung. Ihr könnt wirklich, also Traceability einfach nochmal vielleicht ganz kurz erläutern, ihr könnt eine Anforderung, was vielleicht irgendwo oben im Lastenheft vom Kunden stand. Wer hat beispielsweise reingeschrieben, das System muss bei 80 Grad abschalten? Ja, dementsprechend habt ihr dagegen gesetzt eine vernünftige Anforderungsbeschreibung. Wenn die Temperatur über 80 Grad steigt oder wenn die Temperatur über 80 Grad ist, muss das System das Ventil öffnen. Daraus entwickeln sich vielleicht verschiedene Anforderungen für die verschiedenen Domänen, also für die Software und dann irgendwie Satzanforderungen für die Elektroniken, Satzanforderungen für die Mechaniken, Satzanforderungen, Öffnungsgeschwindigkeiten, Winkel und so weiter, Messungen und. Also ihr seht aus diesem einen banalen Satz, den ich auf der Systemebene schreibe, können unten eine ganze Menge Requirements rausfallen. Und Traceability bedeutet eigentlich, wir können nachvollziehen, wo das alles herkommt. Das heißt, wir können sowohl von oben nach unten nachvollziehen, was ist aus dieser Lastenheftanforderung eigentlich ganz unten auf der Domänenebene in den jeweiligen mechatronischen Bereichen geworden? Oder auch andersrum kann der Kollege aus der Konstruktion sagen, da hat mir einer eine Anforderung über eine Öffnungsgeschwindigkeit in meinem konstruktiven Ventil reingeschrieben. Wo kommt das eigentlich her? Ja? Und warum ist das vielleicht so krass, wie sie da drin steht? Ja, und das heißt, darüber habt ihr die Möglichkeit, eben Nachvollziehbarkeit herbeizuführen. Das Zweite, was ihr machen könnt, ist eben Reports, das heißt relativ einfach Statistiken erzeugen. Die helfen sehr im Kontext vom Review, also wie viele Anforderungen haben wir, wie viel Prozent der Anforderungen sind überhaupt verlinkt. Ja, habe ich irgendwo Anforderungen drin, die eben schwierig sind oder zu lang. Man kann auf Satzlänge, Satzbau und so weiter alles sowas machen, also diese ganzen Reports. Ihr habt eine vollautomatische Versionskontrolle drin und eben auch Freigabe. Und was sehr schön war, das habe ich im Hilti-Projekt dann miterlebt, als ich die dort ein Jahr lang als Mentor begleitet habe. Sie haben sich ein sogenanntes Document of Truth, also das Dokument der Wahrheit geschaffen, wo sie sagen, nur das, was hier drin reingekippt worden ist, als generellen Sammler von dem Marketing, vom Produktmanagement und, nur das, was da ist, gilt, daraus bauen wir das Lastenheft für das Produktmanagement, um dann weiterzugehen und unsere Spezifikation in unserem Entwicklungsprojekt aufzubauen. Ja, also ihr habt da auch die Möglichkeit, das klar zu organisieren. Ihr könnt viel einfacher Wiederverwendung machen. Im ersten Ansätzen könnt ihr es auch durch die Möglichkeit dieser Modularisierung und Standardisierung und der Vergleichbarkeit. Aber wir sind heutzutage in der Automobilindustrie an einem Punkt, wo wir regelrecht aus dem Regal arbeiten. Sprich, wenn wir ein neues System entwerfen, dann nehmen wir einfach Requirements Module aus einem, Anführungsstrichen, Regal und packen das alles zusammen zu einem Dokument. Und etwas, was eben viel einfacher geht mit Requirements Engineering Tools, ist das ganze Thema Change Management. Also wenn ihr eine Anforderungsänderung habt, dann kommt der Kunde und sagt, oh nee, das System muss bei 75 Grad schon abschalten. Dann könnt ihr halt das nutzen mit dem Werkzeug und sagen, okay, was sind die Konsequenzen daraus? Und dementsprechend auch Change Management viel, viel einfacher organisieren. Das geht auch mit Word, also mit dem, was ich oben eingangs mal erzählt habe, aber es ist doch deutlich aufwendiger. Also ihr merkt schon hier unter der Punkt 4, was könnt ihr gewinnen, wenn ihr ein Requirements Engineering Tool einsetzt? Es gibt eine ganze Menge. Aber ich will es auch nicht verschweigen, ist ganz wichtig, das ist so der, führt mich so zu dem, zum letzten Punkt, Punkt 5, was sind die Herausforderungen, wenn ihr ein Requirements Engineering Tool einsetzt? Und als allererstes, ganz, ganz wichtig, egal welches Tool ihr auswählt, es ist kein Tool irgendwie eine Plug-and-Play-Lösung. Wenn ihr einen Vertriebler trefft und er euch das erzählt, da wäre ich skeptisch. Also Tools, gerade Requirements Engineering Tools, sind sehr komplexe Werkzeuge. Sie müssen bestimmte Anforderungen schlicht einfach einhalten und funktional und Features bereitstellen. Das macht sich schlicht zu den komplexeren Werkzeugen. Ja, und wenn ihr diese Werkzeuge bei euch einsetzt, müsst ihr eine Infrastruktur dafür haben. Ihr müsst eine Konfiguration dieser Werkzeuge haben und. Das heißt, es gibt kein Plug and Play. Geht mal zu den Konstrukteuren und fragt die mal, ob es ein Plug and Play für ihr CATIA gibt. Die werden euch wahrscheinlich auslachen. Ja, weil ihnen ist völlig klar, bei so einem komplexen Werkzeug wie CATIA zur Konstruktion von Maschinenbauelementen, ja, da ist es klar, dass dieses Konstruktionswerkzeug komplex ist und es auch keine Plug-and-Play-Lösung gibt. Also da an der Stelle ganz, ganz wichtig, es gibt keine Plug-and-Play-Lösung, egal welches Werkzeug ihr nutzt. Ihr müsst immer davon ausgehen, dass ihr es einfach für euch individuell auch anpassen müsst auf eure Bedürfnisse und das, was dieses Tool auch alles an Anforderungen und Bedürfnisse mitbringt. Dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt, wenn ihr so auf solche Tools schaut und damit dem Gedanken spielt, der Kostenpunkt Lizenzen. Da gibt es unglaublich viele verschiedene Lizenzmodelle, von dem teuren Premium-Lizenzmodell bis zu den einfachen. Das ist auch abhängig davon, wie groß eure Firma ist, ob überhaupt dieser Toolhersteller mit euch redet. Es gibt einige Toolhersteller, die reden erst so ab der Größe eines 2.000 bis 5.000 Mann Unternehmens überhaupt mit euch und euren Wünschen. Und ansonsten sagen sie hier, die Lizenz kostet 8.000 Euro und habt viel Spaß und kauft noch einen Wartungsvertrag dazu. Es gibt andere, die das anders machen, die da sehr viel flexibler sind, die mir persönlich auch sehr viel mehr liegen haben, muss ich sagen, war wirklich viel besser. Ich kann die Lizenzen rauf und runter fahren, wie ich gerade das Bedürfnis habe im Projekt, und auch die Kosten für so eine Lizenz ist deutlich günstiger und sie reden auch mit kleinen Unternehmen. Also der Kostenpunkt Lizenzen ist ein wichtiger Aspekt. Und eine Sache, und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, auch in dieser Episode. Es gibt ein sehr schönes englischsprachiges Sprichwort. A fool with a tool is just a fool, but the tool makes the disaster faster. Mit anderen Worten, ihr müsst euch Gedanken machen zwischen drei verschiedenen elementaren Dingen. Das eine ist das Werkzeug, das zweite ist die Methode und das dritte ist der Inhalt. Und am Ende des Tages kommt es auf den Inhalt an. Die Methode ist wichtig, um diesen Inhalt zu schaffen, und das Tool ist wichtig, um den Inhalt zu verwalten. Aber ohne gescheiten Inhalt ist der Rest egal. Ja, ich kann auch ein sauteures Requirements Engineering Tool mit allen pfiffigsten Features und so weiter mit Blödsinn befüllen. Ja, dann habe ich nichts gewonnen. Dann habe ich zwar ein teures Tool verwendet, aber trotzdem nur Blödsinn da drin. Also dementsprechend auch da immer in sich gehen, ob so ein Requirements Engineering Tool wirklich euch jetzt in eurem konkreten Fall hilft. Und wenn ihr euch dafür entschieden habt, egal welches Tool, ich mache jetzt hier ganz bewusst keinen Fass auf, in welches Tool besser oder schlechter ist, weil da können wir uns dann auch nochmal ein halbes Jahr lang jede zweite Episode drüber unterhalten. Gebt euch Zeit dafür. Ja, gebt euch Zeit dafür, ein Tool herauszufinden. Ja, lasst euch verschiedene Tools vorstellen von den Leuten, die solche Tools bereitstellen. Und wenn ihr euch dann entschieden habt für ein Werkzeug eines Anbieters, dann gebt euch auch die Zeit, es in eurem Projekt umzusetzen. Und meine Empfehlung, also über die Jahre, wo ich jetzt verschiedene Firmen als Mentor begleite, ist, nehmt ein echtes Projekt, also nicht irgendwie so, ja, da ist vielleicht mal ein Add-on-Projekt, da können wir das dran ausprobieren. Dann nehmt lieber ein echtes Projekt, was jetzt gerade in der Entwicklung ist, was wirklich auch den Bedarf hat, und gebt euch mindestens mal 12 Monate Zeit, damit klarzukommen. Ja, alles andere ist Quatsch. Also wenn ihr irgendwie sagt, ja, wir setzen das Tool ein und in 2 Monaten sind wir in der Lage, voll Requirements Engineering rauf und runter zu machen mit diesem Werkzeug, vergisst es, lasst es bleiben. Ja, 12 Monate ist so ein ganz typischer Zeitraum, den ich immer wieder auch erfahren habe und auch gesehen habe bei Unternehmen, um überhaupt sich mal an diesem Thema zu nähern. Das ist Requirements Engineering, egal auf welchem Level, egal in welcher Komplexität, egal in welchem Branchenkontext. Das ist ein so großes Thema, das ist ähnlich wie wenn ihr für einen Marathon trainiert. Da würdet ihr auch nicht auf die Idee kommen, 2 Monate vorher zu sagen, jetzt fange ich mal an mit dem Lauftraining und in 2 Monaten laufe ich die 42 Kilometer. Ja, das ist jedem klar, aber komischerweise im Requirements Engineering glauben immer alle, dass das funktioniert. Dass sie sagen, hier ist das Tool und in 2 Monaten sind wir Profis. Ja, nee, das funktioniert nicht. Also gebt euch lieber 12 Monate mal Minimum Zeit für das ganze Thema und schaut, ob das wirklich funktioniert. Gut, das war mal so mein Rundumschlag um dieses ganze Thema Requirements Management mit Word und Excel. Alles Wichtige zur heutigen Episode, also gerade so den Verweis auf die verschiedenen anderen Episoden, die ich heute hier drin hatte, findet ihr natürlich in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/67. Dann habe ich eine kleine Anmerkung noch zum Podcast, und zwar vielleicht, wie ihr es merkt, ich habe den Sendetermin verändert. Ich habe ja bisher immer dienstags online gestellt. Ich werde jetzt mal auf donnerstags gehen. Das hat einen relativ einfachen Hintergrund. Bei mir hat der Podcast zu vielen sehr spannenden, sehr schönen Veränderungen geführt in meinem Leben und führt eben dazu, dass ich eben nicht mehr wie bisher irgendwo abends oder am Wochenende die Episoden produziere, sondern in der Lage bin, sie tagsüber zu produzieren. Und dadurch bin ich in der Lage, es eben halt auch zu einem normalen menschlichen Zeit zu machen, sprich also irgendwo montags oder dienstags diese ganze Vorbereitung zu machen für eine Episode, sodass ich am Donnerstag in aller Ruhe veröffentlichen kann und nicht mehr das Wochenende mit meinen Kids dafür herhalten muss, dass ich eine Episode online stelle. Gebt mir mal ein Feedback, ob das okay ist, ob der Donnerstag gut ist. Vielleicht müssen wir es nochmal anpassen. Ich hatte ja schon mal vor einem Dreivierteljahr eine Umfrage online gestellt, was euer liebster Sendetermin war. An dieser Stelle ist eben halt so ein bisschen mein Hintergrund, warum ich jetzt mal versuche mit dem Donnerstag. Aber verbunden damit eine schöne Nachricht auch, ich werde in der Lage sein, demnächst viel, viel regelmäßiger noch zu senden. Mein Ziel ist ja immer einmal wöchentlich eine Episode. Das schaffe ich vielleicht so 50-60% der Zeit, aber ich habe halt immer wieder auch die Situation, dass ich es nicht schaffe und so dann alle 2 Wochen online was online stelle. Also diese ganze Veränderung, die sich jetzt so andeutet in den nächsten Wochen und Monaten des Jahres 2013, ich freue mich schon sehr drauf und eben dementsprechend auch diesen neuen Sendetag. Eine weitere schöne Geschichte, die ich ja eben eingangs schon erwähnt habe, ist das Systems Camp in Berlin. Ich kann euch das sehr empfehlen. Am 1.2.2014, der Samstag in Berlin. Wir werden uns einen Tag lang treffen. Für die Hörer, die vielleicht noch nichts vom Systems Camp gehört haben. Also wir haben im Juni 2013 ein Barcamp veranstaltet. Das Barcamp ist eigentlich eine Organisationsform, ähnlich einer Konferenz, aber eben mit einer völlig freien Agenda. Das heißt, wir haben einen sogenannten Sessionplan mit den verschiedenen einstündigen Sessions. Und jeder, der Bock hat, bringt einfach ein Thema mit und hängt das in den Sessionplan auf. Und so ergibt sich quasi zum Start des Barcamps morgens früh die Agenda des Barcamps und dementsprechend dann auch der ganze Tagesablauf. Eine wahnsinnig tolle Art und Weise, Wissen auszutauschen, sich miteinander zu vernetzen und einfach mal auch so seine Probleme mit anderen zu diskutieren. Wir waren im Sommer 20 Leute dort in Köln. Es war extrem genial. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die alle hatten so diesen Effekt, ich gehe jetzt in eine Session rein und dann guckt man gefühlt nach 5 Minuten auf die Uhr und stellt fest, oh Mist, die Stunde ist schon wieder rum. Und ja, es bestand ja auch damals schon so am Abend dann ganz klar der Wunsch von den Teilnehmern, das nochmal zu machen. Thomas und ich haben gesagt, ja, wir machen das nochmal 2014 in Köln im Sommer. Aber wenn ihr woanders das machen wollt, dann meldet euch. Und so hat sich halt eben die Community der Podcast-Hörer rund um Berlin gemeldet und in den Hörertreffen das mal angesprochen und jetzt auch einen Termin fixiert. Und ich freue mich schon richtig drauf. Ich werde auf jeden Fall da sein und es wird mit Sicherheit wieder eine geniale Veranstaltung. Parallel dazu schon mal die Information, Thomas und ich sind auch schon wieder aktiv geworden, bezüglich Systems Engineering Barcamp, also Systems Camp 2014 in Köln. Auch da geht's jetzt langsam los. Wir werden jetzt auch langsam einen Termin suchen und alles wieder soweit organisieren. Also schaut mal, wenn ihr Bock habt, entweder kommt ihr zu beiden oder eben halt zum einen von beiden, je nachdem, wie es dann aussieht. Ich hatte es eingangs auch schon ein bisschen erwähnt und auch schon in den letzten Episoden immer angesprochen. Ich werde momentan durch wahnsinnig viele Hörer angesprochen, ob ich nicht mal ein Seminar organisiere, ein öffentliches Seminar, wo ich eben halt so verschiedene Methoden, die ich immer wieder hier in dem Podcast auch erläutere, mal konkret im Rahmen eines Trainings, eines Seminars zeige. Und ich habe das ja auch schon angekündigt, und zwar dieses Lean Systems Engineering ist quasi das, was ich da machen werde. Sprich, es wird ein Praxistraining sein mit den wirkungsvollsten Methoden, die ich so nutze im Systems Engineering. Und der Termin wird der Donnerstag und der Freitag vor dem Barcamp sein, also der 30. und 31.1. in Berlin. Ich hatte das mit Nils so abgestimmt. Dann haben wir nämlich die wunderbare Möglichkeit, die Leute, die Bock haben, am Seminar teilzunehmen und dann auch noch sagen, jetzt bin ich eh in Berlin, Donnerstag und Freitag, dann kann ich auch Samstags Barcamp noch mitmachen und mich mit anderen austauschen. Haben wir so die Möglichkeit gegeben, das zu machen. Was werde ich in dem Seminar auf jeden Fall an Themen haben? Ich werde über den System Footprint 2.0 reden. Ich werde das ganze Thema Kanban angehen. Ich werde das ganze Thema aktive Kommunikation angehen, Aufwandschätzung, Releaseplanung. Das werden die Themen sein. Ziel ist, dass ich es für euch so organisiere und so aufbereite, dass ihr eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung habt da, um das halt spielerisch wirklich auszuprobieren und euch auch entsprechend dann später anpassen könnt. Für eure Bedürfnisse in euren Projekten. Und etwas, was ich noch als Bonus dazu packe, als Special Add-on, ist wirklich die Möglichkeit, eine webbasierte Unterstützung als Mastermind-Gruppe zu bekommen für die nächsten 3 Monate nach dem Seminar, was eben euch die Möglichkeit bietet, dass ihr dann das Wissen dort lernt und ausprobiert, diese Methoden und das Ganze dann mitnimmt in eure Projekte. Und wenn ihr merkt, okay, da funktioniert was nicht oder eine Frage habt, dann bin ich noch erreichbar und die anderen Teilnehmer, mit denen ihr da zusammen in dem Seminar wart, sind auch noch erreichbar. Also wir können uns dann auch gemeinsam austauschen und unsere Erfahrungen dann eben vernetzen. Und die Anmeldung für das Seminar werde ich am 1.11.2013 online stellen. Ab dann ist es möglich, sich anzumelden. Ich habe das Seminar auf 10 Plätze begrenzt, ganz bewusst, um es eben in einer kleinen, aber feinen Gruppe zu machen. Und ich tippe mal darauf, dass es auch eine Warteliste gibt, die ich dann einrichten werde. Also schaut, dass ihr euch anmeldet, wenn der Termin euch passt, und dann gleich mit in Berlin seid zum Systems Camp, wenn ihr möchtet. Ja, das war die heutige Episode. Es bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich sehr bedanke fürs Zuhören und für mich sehr auf eure Feedbacks freue. Ich wünsche euch eine wirklich schöne Zeit, lacht viel, habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht, und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.